Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Mehr Sport. Auf meinsportradio.de. Basketball.
Willkommen bei Triple Double, dem Magazin über die NBA, die beste Basketballliga der Welt, auf meinsportradio.de. Mein Name ist Felix Amrain und wir sind heute mal wieder nur zu zweit. Lars Kiele ist noch bei mir. Hallo Lars.
Hallo Felix.
Andreas muss leider passen, ist verhindert, weil er beim Rugby ist, was es hier dann natürlich auch auf meinsportradio.de zu hören geben wird. Aber wir wollen uns der NBA widmen, Lars, und heute am 1. März, am Tag der Aufnahme, das ist ja immer ein besonderer Tag für die NBA. Die Trade Deadline letzte Woche, ja, gab ja dann die Möglichkeit, eröffnete dann quasi die Möglichkeit, dass der ein oder andere Spieler dann eben noch gewaved wird, also von seinem Team entlassen wird. Und bis zum 1. März dürfen die Teams dann eben, ja, jene Spieler verpflichten und sie dann eben auch noch in den Playoffs einsetzen. Das alles, wird nachher noch Bestandteil unseres Gespräches sein. Aber erstmal wollen wir uns zwei unschönen Themen widmen, Lars. Kyle Lowry hat sich verletzt, genauso wie Kevin Durant, und damit natürlich zwei Spieler, die für Playoff-Teams sehr, sehr wichtig sind. Lass uns mit Lowry anfangen, denn die Verletzung ist schon ein bisschen länger her. Er musste sich eine Operation am Handgelenk unterziehen. Da wurden freie Gelenkkörper wohl eben im rechten Handgelenk entfernt. Und damit verpasst er auf jeden Fall die komplette Regular Season oder das, was davon noch übrig ist. Und man hofft, dass er für die Playoffs wieder fit ist. Wie stark schwächt dieser Ausfall jetzt die Toronto Raptors, die ja als einer der Gewinner eben der Trade Deadline galten, als sie sich da ja gerade im Punkto Defense nochmal massiv verstärkt hatten?
Ja, ich denke, dass es auf jeden Fall ein herber Verlust ist, weil Lowry in dieser Saison auch sehr gute Statistiken aufgelegt hat. Man muss dazu sagen, dass es aber möglicherweise auch neue Möglichkeiten für DeMar DeRozan bietet, der dadurch mehr Touches bekommt und auch sein Spiel einfacher durchziehen kann, als wenn er es mit Lowry machen würde. Und auf der anderen Seite, du hast es schon angesprochen, haben sich die Raptors defensiv verstärkt. Aber insbesondere mit Ibaka haben sie auch einen sehr guten 3-Punkte-Schützen sich ins Team geholt. Und das könnte sich jetzt schon früh auszahlen, weil wenn man DeRozan und Lowry direkt vergleicht, dann ist Lowry der bessere 3-Punkte-Schütze. Und dieses Fehlen von Lowry, insbesondere durch seine gute 3-Punkte-Statistik, könnte durch Ibaka dann auch schon wieder weggemacht werden. Deswegen ist es durchaus möglich, dass in Teilen Lowry ersetzt werden kann.
Es ist sicherlich ja so, dass mit ihm ein großer Einfluss auf das Spiel der Toronto Raptors einfach fehlt. Er ist derjenige, der das Spiel lenkt, fast 7 Assists pro Spiel, dazu 22,8 Punkte, die jetzt abgehen. Wie sehr fürchtest du, dass das Spiel der Raptors in gewisser Weise eindimensional werden könnte? Also sie haben jetzt mit DeMar DeRozan natürlich noch ihren besten Schützen im Team, ihren besten Scorer, 28 Punkte sind es ja fast pro Spiel bei ihm, aber droht ihnen vielleicht so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen das Schicksal der Boston Celtics, aber eben genau das Problem, das die Boston Celtics mit sich rumtragen, nämlich dass sie genau einen haben, der die Offense trägt, und wenn man den aus dem Spiel nimmt, wird es ganz, ganz schnell sehr knifflig.
Ja, das ist durchaus möglich, dass sie im Scoring da auch teilweise Probleme bekommen, weil trotz der positiven Entwicklung von Dwight Powell muss man sagen, dass er noch nicht wirklich Lowry 1:1 ersetzen könnte, auch was das Scoring angeht. Deswegen gebe ich dir grundsätzlich schon recht.
Es ist ja auch so, dass keiner darüber redet, dass die Toronto Raptors jetzt auf einmal irgendwie die Playoffs verpassen würden, wenngleich natürlich, da sind wir uns offensichtlich einig, dieser Verletzung sehr, sehr schwer wiegt für die Raptors. Was natürlich eintreten könnte, ist die Tatsache, dass sie den Heimvorteil in den Playoffs verlieren, dass sie von den Atlanta Hawks jetzt noch abgefangen werden, am Ende womöglich doch nur Fünfter werden, 2,5 Spiele ist der Vorsprung aktuell. Die größte Sorge, die ich ja habe, ist jene, dass einfach auch so ein bisschen die Selbstverständlichkeit im Spiel abhanden kommt. Sie waren ja jetzt eigentlich auf einem guten Weg, haben sich nach dieser Schwächephase, die im Dezember so startete, eigentlich wieder ganz gut gefangen. Und jetzt fehlt derjenige, der eben das Spiel gestaltet, der auf der Point Guard Position eben die Mannschaft anleitet. Wenn er denn dann in den Playoffs zurückkommen sollte, Wie lange dauert's? Also das ist jetzt natürlich ziemliche Kaffeesatzleserei, aber wie lange dauert's für die Toronto Raptors zu ihrem Spiel zurückzufinden?
Ich denke nicht wirklich sehr lange. Also wenn man Laurie in eine gute Reha schickt und er da schnell vollstes Vertrauen in seinen Körper findet, dann denke ich, wird das ein Pluspunkt sein, dass er mit DeRozan über Jahre schon zusammenspielt und dass es sozusagen nur ein kleines Päuschen war, in dem sie getrennt waren und dass sie dann pünktlich zu den Playoffs dann wieder beisammen sind.
Also Lars, ist guter Dinge, dass es zwar aktuell bitter ist, aber in Summe eigentlich nicht so richtig schlimm. Ich muss ehrlich zugeben, ich habe ein bisschen mehr Bauchschmerzen. Also gerade als dann eben auch DeRozan zwischenzeitlich in dieser Schwächephase der Raptors mal nicht so gut spielte, war es ja vor allen Dingen eben Kyle Lowry, der die Mannschaft getragen hat, der dann richtig, richtig gute Zahlen noch aufgelegt hat. Und ja, ich bin mir nicht so sicher, ob sie diesen Ausfall so leicht verkraften können und auch im Hinblick auf die Playoffs dann alles gleich wieder so im Vorbeigehen quasi sich zusammenfügt. Natürlich, also ich sehe deinen Punkt, sie kennen sich lange, Kyle Lowry ist ein Spieler mit sehr, sehr viel Erfahrung. Insofern, ja, kann ich nachvollziehen, wie du argumentierst, aber mir fällt es ein bisschen schwer daran zu glauben, dass es wirklich so einfach wird. Die ersten drei Spiele ohne ihn sind ja jetzt erstmal erfolgreich überstanden worden. Insofern ist es vielleicht erstmal ein ganz guter Fingerzeig. Lass uns auf die andere schwere Verletzung schauen und die ist quasi erst heute am Tag der Aufnahme passiert. Kevin Durant hat sich verletzt, als Zsa Pachulia ihm gegen das Bein gefallen ist. Nach 90 Sekunden bereits im Spiel gegen die Washington Wizards, dass sie am Ende verloren haben, aber das hat eigentlich keinen interessiert. Kevin Durant ist ein unfassbar wichtiger Spieler für die Golden State Warriors. 25,3 Punkte, 8,2 Rebounds, 1,6 Blocks. Er ist der Spieler, der all diese Kategorien anführt, dazu am besten trifft aus dem Feld. Wie ersetzt man so jemanden? Stand jetzt ist es, der letzte Stand war quasi Innenbanddehnung zweiten Grades. Er wird 4 Wochen ausfallen, dann wird man sich im April die ganze Geschichte wieder angucken. Er selber hat gesagt, er ist erstmal erleichtert, dass es nicht noch schlimmer ist. Es war ja zwischenzeitlich von Monaten die Rede, die er fehlen wird. So sind die Playoffs tendenziell erstmal möglich, aber wie ersetzt du so jemanden?
Ja, das ist sehr schwierig, denke ich. Wir haben in der verlaufenden Saison schon gesehen, wie gut sich die drei mit Thompson und Curry eingegroovt haben. Und ich denke, dass man möglicherweise noch argumentieren könnte, vom 3-Punkte-Wurf wird jetzt nicht wirklich sehr viel fehlen, weil man nach wie vor Curry und Thompson im Team hat. Aber ich denke, dass ein besonderes Merkmal von Durant ist, dass er doch wesentlich breitere Qualitäten hat, als es meiner Meinung nach ein Klay Thompson hat. So ist Durant auch ein sehr guter Post-Up-Spieler, der auch unterm Korb, denke ich, einige Matchups gewinnen kann. Und so denke ich, wird er ihn ja in den beiden genannten Kategorien auf jeden Fall fehlen.
Ja, sicherlich das Scoring von Kevin Durant, eines, das in der Liga, ja, man möchte fast sagen, seinesgleichen sucht. Also jemand, der aus allen Lagen wirklich treffen kann, am Korb stark ist, aber auch eben den Midrange-Jumper sicherlich deutlich sicherer trifft als ich möchte sagen, jeder andere bei den Golden State Warriors. Also eigentlich, ich denke, da sind wir uns einig, ist es ein Spieler, den du nicht ersetzen kannst. Einfach weil er Qualitäten mitbringt, die sonst keiner in diesem Kader hat und auch nur ganz wenige andere in der Liga haben. Jetzt ist es natürlich so, dass die Golden State Warriors immer noch Draymond Green, du hast es schon angesprochen, Stephen Curry und Klay Thompson haben. Wird man jetzt versuchen, wieder mehr zu dem Basketball der letzten Saison zurückzukehren, wird man die Rolle von Draymond Green vielleicht auch wieder deutlich stärker betonen, nicht nur was eben Assists und Rebounding angeht, sondern ihn versuchen, mehr in Scoring einzubinden?
Ja, das halte ich schon für durchaus möglich, dass man da wieder sozusagen ein bisschen den Schritt zurück macht zur letzten Saison. Auf der anderen Seite muss man aber sagen, dass es wirklich dann erst zählt, wenn sie in die Playoffs kommen. Deswegen haben sie aktuell durch ihre sehr gute Bilanz, haben sie den Vorteil, dass sie noch nicht extremst unter Druck stehen und so dann möglicherweise möglicherweise auch jüngere Spieler von der Bank erstmal in die Position des Forwards oder Power Forwards zu setzen und da auch ein bisschen auszuprobieren. Aber letztendlich, du hast es schon gesagt, ist es durchaus möglich, dass Durant in den Playoffs fehlt und bis dahin sollte dann auf jeden Fall die Mannschaft auch ohne Durant hervorragend funktionieren können.
Sie haben ja jetzt, oder es wird wahrscheinlich so werden, wenn jetzt nichts ganz Komisches passiert, werden die Golden State Warriors Matt Barnes holen. Sie wollten eigentlich gar nicht Matt Barnes verpflichten, sondern sie wollten ursprünglich ja sich auf der Point Guard Position verbessern, indem sie José Calderón holen. Jetzt war man sich da eigentlich einig. Es wird wohl so laufen, dass sie Calderón holen, sofort wieder waven, um dann eben Matt Barnes zu holen. Das zeigt dann letzten Endes auch schon, wie groß die Sorge ist, dass es womöglich bei Durant nicht langen könnte. Und sicherlich auch ja ein Trade, der gemacht werden muss, denn wenn man sich das Ganze anguckt, sie haben mit Iguodala im Prinzip genau einen Spieler mit Erfahrung, der diese Position aktuell im Kader auffüllen könnte oder ausfüllen könnte. Und ja, jetzt holen sie mit Barnes jemanden, der sehr, sehr viel Erfahrung mitbringt. Der mittlerweile 36, kommt von den Sacramento Kings, wo er entlassen wurde und spielte bereits mal in Golden State oder für Golden State in Oakland zwischen 2006 und 2008 und zeigte sich sehr, sehr ja erfreut, möchte ich es nennen. Er meinte ja, dass es für ihn ein Traum war, würde, dass er beim Anfang dieser Erfolgsstory dabei war und jetzt eben da auch den Deckel mit drauf machen möchte. Wie siehst du die Verpflichtung von Matt Barnes? Ist er ein Spieler, der diese Lücke, wenngleich sie natürlich nicht zu füllen ist, aber zumindest ja, kompensieren kann oder das Fehlen kaschieren kann?
Da sehe ich das ein bisschen kritischer. In seiner Zeit in Sacramento denke ich, dass er gezeigt hat, wieso er in den letzten Jahren schon bei vielen Teams unter Vertrag stand, weil seine Leistungen einfach schlichtweg nicht konstant waren. Und ich denke, das ist jetzt umso wichtiger, wenn er von quasi heute auf morgen sehr viel Minuten bei den Dubs sieht. Und deswegen sehe ich das ein bisschen kritisch, dass er wieder an konstante Leistung anknüpfen kann.
Ja, Minuten hat er ja zumindest auch in Sacramento gehabt, 25 ungefähr im Schnitt, 7,6 okay, Punkte. Ja. Also das sollte nicht so der ganz, ganz große Faktor sein. Es wird natürlich abzuwarten bleiben, wie er sich dann in dieses System überhaupt integrieren kann, denn Sacramento spielt A, keinen schönen und B, keinen erfolgreichen Basketball, aber womöglich funktioniert ja Matt Barnes deutlich besser in einem, ja, funktionierenden Gebilde und das sind die Golden State Warriors sicherlich. Du hast es schon angesprochen, sie verfügen natürlich über die komfortable Position, die Playoffs bereits sicher zu haben, haben 4 Spiele Vorsprung auf die San Antonio Spurs und sind natürlich auch ein Team, das einfach unfassbar gut besetzt ist. Dennoch, eine Frage noch zu dieser Verletzung. Man erinnert sich so ein bisschen zurück an die letzte Saison, ne? Da haben wir auch darüber gesprochen, dass die Golden State Warriors unfassbar gut besetzt sind, dass die Meisterschaft natürlich nur über sie gehen kann. Am Ende ging sie über sie, aber eben nicht an sie. Und da war es ja aber ähnlich, Stephen Curry verletzte sich in der Regular Season, hatte dann Probleme, kam nur sehr, sehr schwer wieder in Tritt, war dann in den Playoffs gleich nochmal draußen. Und ja, da war er natürlich der dominierende Spieler der Liga und diese eine Verletzung hat damals auch dann womöglich am Ende eben die Meisterschaft gekostet, obwohl er am Ende auf dem Feld stehen konnte. Fürchtest du Ähnliches, dass es den Golden State Warriors ähnlich ergehen könnte, dass tatsächlich das Meisterschaftsrennen im Westen jetzt oder ja dann auch insgesamt wieder sehr, sehr viel offener geworden ist durch die Verletzung von Kevin Durant und dass es den Golden State Warriors eben dann am Ende den entscheidenden Knacks versetzen könnte?
Das kann ich mir schlecht vorstellen. Also letztendlich muss ich auch dazu sagen, dass ich denke, wir beide wirklich kaum Informationen haben, um jetzt wirklich Näheres in die Verletzungsdauer von Durant zu interpretieren. Aber ich bin guter Dinge, so was man halt auch ein bisschen in den Medien liest, dass die Verletzung halt sich wirklich auf 4 bis 5 Wochen beschränken könnte. Und dann sollte es durchaus möglich sein für den medizinischen Stab von Golden State, dass sie Durant erst dann wieder aufs Feld schicken, wenn dieser bei annähernd 100% ist, sodass man es halt nicht wie im letzten Jahr hat, dass man dann einen Spieler in der Starting Five hat, der an sich ein hochtalentierter Spieler ist, aber letztendlich ja nicht wirklich bei 100% ist oder auch häufiger mal wieder kürzer treten muss. Weil ich denke, das ist dann in so einer Finalserie, insbesondere wenn es dann in ein Spiel 6 oder 7 geht, ist das schmerzhaft, wenn man jemanden hat, der, ja wie schon gesagt, nicht 100%ig fit ist.
Ja, also ich denke, wir sind uns einig, sollte Kevin Durant tatsächlich ausfallen, was wir natürlich nicht hoffen, dann ändert das wahrscheinlich sehr, sehr viel im Westen. Dann wird der Westen auf einmal sehr offen sein. Sollte er rechtzeitig wieder fit werden, sind natürlich die Golden State Warriors nach wie vor der Favorit auf die Championship im Westen und dann darauf eben den Finalteilnehmer aus der Western Conference zu stellen. Das waren die beiden Verletzungen, die jetzt vor allen Dingen die vergangene Woche in der NBA prägten. Wir wünschen natürlich ja sowohl Kyle Lowry als auch Kevin Durant alles Gute und hoffen, dass sie möglichst schnell zurückkommen, denn die Playoffs sind nun mal am geilsten, wenn alle guten Spieler dabei sind. Und ja, nichtsdestotrotz hat sich auch so noch ein bisschen was in der NBA getan. Ich hatte es eingangs erwähnt, die ein oder anderen Spieler wurden unter Vertrag genommen. Wir werden uns gleich darüber unterhalten hier bei Triple Double.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Robert Vogel vom Bundesliga-Special. Jeden Freitag um 12 kriegst du von mir alle Infos zum aktuellen Spieltag. Wenn dir gefällt, was du hörst, dann schreibe eine kleine Rezension auf iTunes und bewerte das Bundesliga-Special mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. Hören, was andere denken. meinsportradio.de.
Du kannst das Knockout kriegen.
Oder das App. Jetzt.
Von den Verletzungen zu den erfreulicheren Nachrichten. Die großen Teams, die um die Playoffs und am Ende um die Meisterschaft kämpfen, sind munter dabei, Spieler zu verpflichten. Und darüber wollen wir jetzt bei Triple Double reden. Lars Kiele und ich, Felix Amrain, sind immer noch die beiden, die darüber sprechen. Und wir wollen natürlich mit dem amtierenden Meister beginnen. Und die Cleveland Cavaliers schlagen ordentlich zu, Lars. Deron Williams wurde bereits am Wochenende dann unter Vertrag genommen. Fürs Veteranenminimum wird er spielen. Die Dallas Mavericks hatten ihn ja quasi ja aus seinem Vertrag herausgekauft. Und er wird die Backup-Rolle hinter Kyrie Irving einnehmen. Jetzt hat er natürlich erstmal auf jeden Fall die Chance, um die Meisterschaft mitzuspielen. Das hatte er sicherlich bei den Dallas Mavericks nicht. Aber wochenlang, monatelang, muss man fast sagen, wurde darüber gesprochen, dass die Cleveland Cavaliers einen Point Guard brauchen und auch wollen. Jetzt haben sie ihn und haben sie mit Deron Williams den perfekten Kandidaten gefunden.
Also ich denke schon, dass sie den perfekten gefunden haben. Ich denke, das sieht man insbesondere daran, dass es aus Sicht der Cavaliers der perfekte ist, weil sie ja bereits mehrere Trainingseinheiten absolviert hatten mit aktuellen Free Agents oder Spielern, die auch seit längerer Zeit nicht mehr aktiv in der NBA waren. Und da hat man sich gegen mehrere Spieler entschieden. Und damals, das war dann Mitte, Ende Januar, meine ich, war dann auch Deron Williams mal in den Medien genannt, wobei da die Dallas Mavericks noch zu diesem Zeitpunkt sehr deutlich gesagt haben, dass ein Trade unwahrscheinlich ist. Und so hat man, denke ich, in Cleveland andere Informationen gehabt und war da wesentlich positiver gestimmt, sodass man sich dann dazu entschieden hat, ein bisschen Risiko zu gehen, noch 3-4 Wochen die aktuelle Situation dabei zu belassen, dass Irving sehr viele Minuten sieht. Und letztendlich hat sich dieses Risiko ausgezahlt, dass man dann möglicherweise seinen Traumkandidaten für die Playoffs gefunden hat.
Ja, womöglich schicken ja die Cleveland Cavaliers auch mal so einen kleinen Dankeskorb an Yogi Ferrell, denn der hat ja quasi mit seinen guten Leistungen überhaupt erst die Möglichkeit eröffnet, dass die Dallas Mavericks bereit sind, Deron Williams abzugeben. Deron Williams hat sich geäußert, hat gemeint, er wollte quasi schon immer mal mit LeBron James zusammenspielen, hat das ja auch bei Olympia getan und für ihn geht quasi gewissermaßen ein Traum in Erfüllung, hat aber auch sich nochmal sehr, sehr positiv über Dirk Nowitzki geäußert. Alles in allem dann so ein bisschen auch die üblichen Geschichten, die man dann da so hört. Er ist natürlich schon ein anderer Spieler, als es Kyrie Irving ist. Und LeBron James hat sich auch geäußert und hat gemeint, eigentlich ändert sich für uns erstmal nichts. Wir müssen weiter hart spielen, müssen jeden Tag besser werden. Und letzten Endes müssen wir jetzt wahrscheinlich auch so ein bisschen abwarten, welche Rolle Williams dann da einnehmen wird. Er hat auch selber gesagt, er ja, weiß es selber noch nicht so genau, wird sich in den nächsten Wochen rausstellen. Aber er ist der Nummer 1 Backup hinter Kyrie Irving, oder?
Ja, denke ich auf jeden Fall. Und es ist natürlich auch sehr interessant für den Spieler, weil der hat jetzt die Möglichkeit, bei zwar nicht sehr vielen Minuten, aber dennoch hat er die Möglichkeit, bei Spielen mit sehr hohem Prestige zu zeigen, was er kann und sich möglicherweise dann noch für andere Teams zu empfehlen.
Dann hoffen wir auf jeden Fall erstmal, dass hier auch die Gesundheit weiterhin hält, denn wir erinnern uns an die Saison der Dallas Mavericks. Sie war vor allen Dingen auch von Verletzungen lange, lange Zeit geprägt und Deron Williams hat sich da nahtlos eingefügt zu seinem Bedauern und zum Bedauern der Dallas Mavericks. Hoffen wir, dass es den Cleveland Cavaliers nicht genauso ergehen wird. Ein weiterer Spieler, der diese Saison bereits bei den Dallas Mavericks unter Vertrag stand, dann allerdings getradet wurde, im Zuge des Nerlens Noel Trades, nach Philadelphia geschickt wurde, ist Andrew Bogut. Andrew Bogut wurde dann dort ebenfalls aus seinem Vertrag herausgekauft und ja, alle berichten es, ESPN, The Vertical und wer auch immer noch sagen, Andrew Bogut wird in Cleveland unterschreiben, noch ist es zum Stand der Aufnahme nicht fix, allerdings hat sein Agent sich sehr, sehr positiv jetzt geäußert, hat gemeint heute Morgen, da wusste er es noch nicht, aber mittlerweile hat er mit allen gesprochen und ist sehr, sehr positiv gestimmt. Andrew Bogut ist sicherlich jemand, der jetzt in Cleveland erst recht zeigen möchte, dass er noch nichts verlernt hat, denn er ist ja in Dallas nie so richtig glücklich geworden.
Ja, da hast du vollkommen recht. Ich meine, dass möglicherweise auch ein bisschen in die schlechte Phase bei Dallas mit reingespielt hat, dass sich viele Spieler um ihn herum verletzt haben und er teilweise auch häufiger angeschlagen war und dass er da Schwierigkeiten hatte, in den Tritt oder in den Rhythmus zu kommen. Ja, du hast es schon gesagt, dass es sehr interessant für Bogut ist.
Er ist ja, oder damit hat er sich einen Namen gemacht, ein wirklich guter Rim Protector. Sie haben auf Center Tristan Thompson, die Cleveland Cavaliers, und jetzt haben sie mit Andrew Bogut jemanden geholt, der ja doch ein anderer Art Spieler ist, meiner Meinung nach. Er hat sicherlich ja da wahrscheinlich defensiv nochmal mehr Qualitäten, die er dann da auch einbringen möchte. Ja, wie groß siehst du die Rolle, die er einnehmen kann?
Ja, das hängt davon ab, denke ich mal, ein bisschen, wie sich auch die Playoffs und die Finals entwickeln. Also letztendlich ist es jetzt auch schwierig zu sagen, welches Matchup oder welchen Verlauf so die Finals nehmen werden. Ich denke, dass Bogut aber den Vorteil gegenüber Tristan Thompson hat, dass er den Ball besser verteilen kann. Und ich denke, das wäre auf jeden Fall ein Argument für ihn.
Ja, wir warten ab. Sicherlich aktuell auch ja vor allen Dingen Rebounding bei den Cleveland Cavaliers gefragt, denn Kevin Love fehlt ja auch noch nach wie vor verletzt. Das ist ja auch so eine Verletzten-Geschichte, die wir uns schon mal angesehen haben, denn die dauert unglücklicherweise schon ein wenig länger. Lass uns zu einem anderen Team gehen, das den Osten so ein Stück weit aufgemischt hat, möchte man sagen. Nach katastrophalem Saisonstart sind die Washington Wizards mittlerweile auf Platz 3 in der Liga angekommen. 6 Spiele hinter den Cleveland Cavaliers werden heute Nacht gegen die Toronto Raptors spielen, die ebenfalls 6 Spiele auf die Cleveland Cavaliers Rückstand haben. Marginalst hinter den Washington Wizards auf Platz 4 liegen. Und die scheinen, das berichtet ESPN, Brandon Jennings unter Vertrag nehmen zu wollen, müssen dafür einen Spieler entlassen, denn aktuell ist der Kader voll. Trey Burke scheint es zu treffen, der eigentlich ja als Backup von John Wall gekommen war, allerdings zuletzt keine Rolle mehr spielte. Jennings von den New York Knicks aus seinem Vertrag entlassen, nachdem er da auch erst im Sommer unterschrieben hatte. Und soll jetzt die Bank weiter verstärken. Die Washington Wizards hatten da ja sowieso schon was getan. Wie bewertest du diese Verpflichtung? Stärkt das die Rolle der Washington Wizards im Kampf, ja, um die möglichen Eastern Conference Finals?
Ja, ich denke schon, dass es eine gute Verpflichtung ist. Einerseits ähnlich, wie wir es jetzt schon bei Deron Williams kurz angedeutet haben, ist die Vertragssituation so, dass man sich als Franchise nicht wirklich sehr lange bindet und dass man da in zeitnaher Zukunft noch Optionen hat. Ja, und was das Spiel im Allgemeinen auch angeht, denke ich, ist es so, dass er da Erfahrung mitbringt und das ist doch auch immer was Gutes, weil bisher war, denke ich, auch ein Problem der Bank der Washington Wizards, dass sie noch relativ jung war.
Ja, das zum einen. Zum anderen natürlich auch irgendwo die Problematik, dass Trey Burke, wie gesagt, bisher die Backup-Position hatte von John Wall, insgesamt 12,5 Minuten ungefähr pro Spiel bekommen hat, in der Zeit allerdings nicht so richtig glänzen konnte. Und das ist es im Prinzip dann halt auch mit Point Guards gewesen, die Washington Wizards im Kader haben. Also sicherlich da jetzt jemand, der diese Rolle versucht auszufüllen, hinter John Wall, ist natürlich auch immer schwierig, so eine Lücke zu füllen. Wir wollen uns den Oklahoma City Thunder widmen, dein Team, Lars, und sie haben Norris Cole wohl einen Vertrag angeboten, auch einen Minimalvertrag bis zum Saisonende. Sie müssen niemanden abgeben, denn sie haben ja am Deadline Day mit den Chicago Bulls munter hin und her getauscht, haben 3 Spieler abgegeben, nur 2 zurückbekommen und folglich einen freien Platz im Roster. Und Cole hatte jetzt in dieser Saison kein NBA-Spiel gemacht bisher, war ja letzte Saison für die New Orleans Pelicans unterwegs, machte da eigentlich eine ganz gute Saison, 10,6 Punkte, 3,7 Assists hatte er da, dann bekam er keinen neuen Vertrag, spielte in China, wurde allerdings dann nach einer Verletzung entlassen, soll jetzt wieder fit sein und die Rolle hinter Russell Westbrook einnehmen. Wie bewertest du als Fan der Oklahoma City Thunder diese mögliche Verpflichtung oder diese wahrscheinliche Verpflichtung?
Ich finde es doch recht positiv. Cole ist seit 2011 in der Liga, hat bereits für Miami und New Orleans gespielt und man hat sich jetzt nach dem Trade, du hast es schon kurz gesagt, mit Chicago, hat man sich dazu entschlossen, auf der Guard-Position ein Stück weit neue Wege zu gehen. Für mich war es überraschend, dass man sich von Payne getrennt hat. Und im Gegenzug hat man dann McDermott bekommen. Und vielleicht ist das vom Zeitpunkt her dann auch nicht so schlecht, dann noch zeitgleich 9 Spieler auf der Guard-Position mit Norris Cole einzusetzen.
Also wir sehen, alle Teams, die da irgendwie eine Rolle spielen wollen, machen irgendwas aktuell. Wer so ein bisschen fehlt, möchte man sagen, sind die Boston Celtics. Und im Westen die Houston Rockets, die ja beide auch auf Andrew Bogut geschielt haben, ihn jetzt nicht bekommen haben. Aber nochmal ganz kurz zu den Oklahoma City Thunder, wir müssen drüber sprechen. Russell Westbrook auf historischer Mission, 60 Spiele, 30 Triple-Doubles, 11 Stück fehlen ihm, um den Rekord von Oscar Robertson zu knacken. Der hatte 41 in der Saison 1961-62. Schafft er es oder schafft er es nicht?
Boah, gute Frage. Möchte ich auch gar keine Prognose ehrlicherweise abgeben. Ich sehe sogar so ein bisschen die Gefahr, also jetzt auch ein bisschen Ironie behaftet, dass Westbrook es so hart versucht, mit allen Mitteln versucht, diesen Rekord zu knacken, dass er dann möglicherweise sehr ausgepowert in die Playoffs geht, dass er da ein bisschen den Teamgedanken verliert, ohne ihn jetzt wirklich kritisieren zu wollen. Das wäre auf jeden Fall schade, aber auf der anderen Seite, auch wenn er diesen Rekord nicht erreichen würde, es ist mal wieder eine Saison, in der Westbrook es schafft, Rekorde, die schon sehr lange in der NBA niedergeschrieben sind, zu brechen oder sie fast zu brechen.
Also ich leg mich ja fest, ich sag, er schafft das.
Ja.
Vielleicht geht es, wie du jetzt gerade schon angedeutet hast, es geht wahrscheinlich dann gegen Ende der Saison sehr zu Lasten eines sowieso eher spärlich ausgeprägten Teambasketballs bei den Oklahoma City Thunder. Aber ich glaube, er will ihn dann auch haben. Also, ich kann es auch verstehen, wie oft im Leben bekommst du die Chance, so einen Rekord zu holen. Die Golden State Warriors letzte Saison dann mit dem Regular Season Rekord. Wie oft im Leben bekommst du diese Chance? Also greif sie beim Schopfe. Und wir sind uns ja nach wie vor, glaube ich, auch einig, dass die Oklahoma City Thunder eher keine Rolle im Meisterschaftsrennen spielen werden. So, jetzt bleibt uns eigentlich kaum noch Zeit, um über die Liga zu reden. Wir versuchen es dennoch ganz kurz. Heute Nacht, ich hatte es schon angesprochen, Platz 3 gegen Platz 4 im Osten. Außerdem ja dann auch noch das Duell Platz 1 gegen Platz 2. Die Cavaliers empfangen die Celtics. Also der Westen möchte es, der Osten, Entschuldigung, möchte es gerade richtig wissen von den Paarungen her. Das ist natürlich jetzt Zufall, dass es sich ausgerechnet heute Nacht so ergibt. Aber wie schätzt du das Playoff-Rennen im Osten ein? Oben diese ersten 4 Plätze, sind sie zementiert oder können die Atlanta Hawks tatsächlich nochmal den Sprung ranschaffen? Dennis Schröder trifft auf Dirk Nowitzki heute Nacht.
Also das Matchup zwischen Nowitzki und Schröder ist natürlich für alle Deutschen, die NBA verfolgen und auf die beiden ein Augenmerk werfen, sehr interessant. Zu der Frage der Atlanta Hawks tue ich mich auch schwer mit einer Prognose, weil ich aktuell noch nicht wirklich konstante Leistungen sehe und das macht es natürlich auch schwierig, dann eine Prognose abzugeben, ob sie dann noch in den Heimvorteil kommen.
Ja, Dennis Schröder, zuletzt mit Denkzetteln von Mike Budenholzer aus disziplinarischen Gründen. Er verpasste ein Training und kam dann auch noch zu spät, ein Spiel später zum Bus. Aber das scheint ausgesessen zu sein. Er hat seinen Fehler da ja auch erkannt, hat sich ja jetzt in dem Interview auch geäußert. Von wegen, ich möchte ein Leader sein und einem Leader darf sowas nicht passieren. Lass uns ganz kurz noch auf diese letzten drei Plätze in den Playoffs schauen. Indiana, Chicago und Detroit begleiten die aktuell 11, 12 und 13 Spiele Rückstand auf die Cleveland Cavaliers mit 15 Spielen. Auf Platz 9 die Miami Heat, genauso wie die Milwaukee Bucks. Ist das Playoff-Rennen im Osten richtig, also noch richtig offen, oder sagst du, so langsam aber sicher fährt der Zug vielleicht auch für Miami und Milwaukee ab?
Also ich denke, für Miami fährt er leider ab und obwohl sie, wir haben glaube ich vor zwei oder drei Sendungen mal ausführlicher drüber gesprochen, obwohl sie wirklich eine beeindruckende Siegesserie hingelegt haben, aber aktuell sehe ich halt die Milwaukee Bucks da auch noch leicht im Vorteil gegenüber den Miami Heat, weil Antetokounmpo einfach, wie ich finde, nach wie vor sehr, sehr gut spielt und auch sehr gute Statistiken auflegt. Und so sehe ich die Milwaukee Bucks noch mit Außenseiterchancen im Playoff-Rennen im Osten.
Wer scheitert, wenn es die Milwaukee Bucks schaffen sollten?
Ich glaube, die Chicago Bulls. Für mich ist das immer noch eine sehr zerstrittene Mannschaft, in denen es sozusagen beim in der Basis sozusagen schon nicht richtig funktioniert, weil ein Stück weit ist das ja die Basis einer Sportmannschaft, dass man miteinander gut auskommt, um gemeinsam halt die Wettkämpfe zu führen, und das sehe ich da nach wie vor ist nicht der Fall, und ich denke, das kann ihm dann auch zum Ende der Regular Season zum Verhängnis werden.
Jetzt schauen wir noch ganz kurz in den Westen. Im Westen ja scheinen die ersten drei Plätze vergeben, oder sie sind es wahrscheinlich auch. Die San Antonio Spurs 4 Spiele hinter den Golden State Warriors, 4,5 weitere Spiele dahinter, die Houston Rockets, allerdings sind auch schon mit gehörigem Vorsprung auf die Utah Jazz. Die Utah Jazz allerdings dann mit nur 2 Spielen Vorsprung auf Platz 7 und auf die Oklahoma City Thunder. Dazwischen lauern die LA Clippers und die Memphis Grizzlies. Können sich die Utah Jazz tatsächlich den Heimvorteil am Ende holen? Oder denkst du, da werden wir noch ein bisschen Bewegung in diesen 4 Plätzen sehen?
Ich bin recht positiv gestimmt, dass sie den Heimvorteil noch schaffen, weil wenn man jetzt sich die verlaufende Saison anschaut, sind sie am Overperformen. Das muss man einfach mal so deutlich sagen. Und ich denke, dass das weiterhin Bestandteil dieser Mannschaft sein wird. Auch quasi sozusagen, ihr Vorteil gegenüber den anderen. Und wenn sie sozusagen diese heiße Phase in der Saison, die sie bisher haben, aufrechthalten können, dann sind sie da in guten Chancen.
Also Chris Paul, die Rückkehr von Chris Paul reicht nicht, um die Clippers noch auf Platz 4 zu hieven. Er hat ja jetzt ein unfassbares Spiel gegen die Charlotte Hornets hingelegt. 15 Punkte, 17 Assists, keinen einzigen Turnover, dazu noch 9 Rebounds. Bei miserabler Wurfquote, aber das ist egal, 17 Assists und kein einziger Turnover. Reicht nicht, also Chris Paul reicht nicht, um die Clippers auf Platz 4 zu hieven.
Ja, ich gebe dir schon recht, dass Chris Paul da natürlich eine Waffe für die Clippers ist. Aber letztendlich wünsche ich es mir auch einfach für die Utah Jazz, dass sie mit so einer guten Leistung dann mit dem Heimvorteil belohnt werden.
Ja, manchmal soll ja auch der Wunsch, ne, der Vater des Gedanken sein. Die Denver Nuggets dann am Ende abgeschlagen, 8 Spiele Rückstand auf OKC, auf Platz 8 nach wie vor. Tatsächlich ist dieser Platz 8 im Osten irgendwie noch umkämpft. Die Minnesota Timberwolves, die ja insgesamt nur 12. sind, haben tatsächlich nur 3 Spiele Rückstand. Dazwischen die Dallas Mavericks, die Portland Trailblazers, die Sacramento Kings. Und es ist so ein bisschen will nicht gegen kann nicht, wenn man mich fragt.
Ach, das sehe ich gar nicht mal so negativ. Also ich bin schon recht beeindruckt von den Denver Nuggets, insbesondere von Jokic, was der in den letzten Wochen abreißt. Dennoch gebe ich dir aber schon recht, dass jetzt die Minnesota Timberwolves und die Sacramento Kings rechnerisch noch eine Chance haben. Das sagt auch ein bisschen über das Kräfteverhältnis in dem Westen aus, und das denke ich ist auf jeden Fall schade. wenn man als Team so schlecht in die Saison starten kann, aber es letztendlich viele andere Teams gibt, die nicht wirklich davonziehen können und man im Februar oder Anfang März noch die Chance hat.
Es wollte auch gar nicht die Denver Nuggets in dem Fall sehen. Mir ging es mehr um diese 4 Mannschaften dahinter. Ja, okay. Manche wollen, aber können nicht und die anderen wollen auch gar nicht so richtig. Die besten Chancen haben vielleicht tatsächlich noch die Portland Trail Blazers und die Dallas Mavericks, wobei die Portland Trail Blazers aktuell auch wieder mit einer eher negativen Serie auf sich aufmerksam machen. Die Dallas Mavericks aktuell zuletzt mit 2 Siegen, die Portland Trail Blazers mit 2 Niederlagen, 3-7 aus den letzten Spielen. Es bleibt abzuwarten, ob es tatsächlich noch eine Mannschaft schafft, daran zu springen an die Nuggets und wir am Ende einen heißen Kampf um diesen 8. Spot sehen, der dann dazu berechtigt, von Golden State oder womöglich auch San Antonio verprügelt zu werden. Das war's schon wieder mit einer halben Stunde Triple-Double. Ich bedanke mich bei Lars für seine Einschätzungen zu Trades, Verletzungen und dem aktuellen Stand der Liga. Beim nächsten Mal werden wir uns sicherlich wieder ausführlicher der Liga in ihrer Gesamtheit widmen. Das war's jetzt erstmal für diese Woche von uns. Nächste Woche dann wieder Triple-Double zu dritt. Und jetzt geht's weiter im aktuellen Programm von meinsportradio.de.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de.
Jetzt machen Sie ja alle auf im Lokomp oder im Nokam oder wie das hier heißt.
meinsportradio.de. Es heißt meinsportradio.de. Jetzt auch als App.
Wild Thing. Die Rugby Europe Championship. Live auf meinsportradio.de. Alle Heimspiele der deutschen Rugby-Nationalmannschaft. In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Rugbyverband und der Wild Rugby Academy verlosen wir dazu 3x2 Tickets. Am 11. Februar gegen Rumänien und am 4. März gegen Belgien in Offenbach und am 11. März gegen Spanien in Köln. Du willst die Tickets gewinnen? Dann schreibe uns via Facebook, Twitter oder über meinsportradio.de den Text: Ich will die Tickets für
Deutschland-Rumänien,
Deutschland-Belgien
und ich will die Tickets für Deutschland gegen Spanien
mit dem Hashtag MSR Rugby. Alle Infos und Teilnahmebedingungen findest du auf meinsportradio.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.